Der Predigttext von heute ist relativ lang und ich werde euch jetzt nicht jeden einzelnen Vers auslegen, sondern wir werden einen Schwerpunkt setzen, aber immer wieder auch um uns greifen und aus den verschiedenen Versen, die heute vom Marc vorgelesen wurden, auch immer wieder darauf Bezug nehmen. Der christliche Glaube ist eigentlich nichts mehr als eine Vertröstung für die Ewigkeit. Der christliche Glaube ist so eine Krücke für Leute, die halt irgendwas brauchen im Hier und Jetzt und die irgendwie eine Vertröstung brauchen für das, was nach dem Tod kommt. Das ist so die Meinung, die viele Menschen vertreten, die mit Gott nichts am Hut haben. Die sagen, hey, Religion ist nicht bloß der christliche Glaube. Judentum, Hinduismus, Islam, das ist eine Vertröstung aufs Jenseits, damit sie schön hier im Hier und Jetzt stillhalten. So ein Märchenschloss für mutlose, ängstliche Menschen. Stimmt es? Ist es wahr, dass der Glaube tatsächlich einfach nur eine Sache fürs Hier und Jetzt ist, damit wir Hoffnung für eine Zukunft haben, die es vielleicht gar nicht gibt? Viele Menschen glauben das. Wenn du jetzt morgen zu dir auf die Arbeit gehst oder zu dir an die Uni gehst oder wo auch immer du dich morgen hinbegibst, wirst du, wenn du Leute fragst, wahrscheinlich eine sehr hohe Prozentzahl an Menschen treffen, die tatsächlich diese Meinung vertreten. Ja, der Glaube, schön und gut, ist eine Vertröstung aufs Jenseits, aber eigentlich hat es keine Substanz. Wir sind heute Abend hier, weil wir davon überzeugt sind, dass diese Wahrnehmung vom christlichen Glauben eigentlich nicht weiter von der Realität entfernt sein könnte. Wir glauben, dass tatsächlich da viel mehr ist, als einfach nur so ein hoffender Gedanke für die Ewigkeit. Wie ist es bei dir in deinem Leben? Was ist der Glaube Jesu für dich? Welche Phase deines Lebens betrifft dieser Glaube? Betrifft dieser Glaube deine Zukunft und vielleicht nur deine Zukunft? Oder vielleicht hast du deinen Blick gerichtet vor allem auf deine Vergangenheit? Oder vielleicht empfindest du deinen Glauben eher als eine Sache, die vor allem mit deinem Hier und Jetzt zu tun hat und dir Kraft gibt für Hier und Jetzt? Lebst du deinen Glauben mit Jesus mit einem Tunnelblick oder lebst du diesen Glauben ganzheitlich? Das ist meine Frage für dich heute Abend. Hast du einen ganzheitlichen Ansatz für dein Leben mit Jesus oder hast du einen Ansatz, der sehr, sehr beschränkt ist und sehr, sehr punktuell einfach nur in deinem Leben mal deinen Alltag berührt oder mal verschiedene Gedanken über deine Zukunft berührt? Der heutige Predigttext, den Marc eben vorgelesen hat, er spricht genau von so einer Ganzheitlichkeit. Er spricht von der Vergangenheit, von euch aus gesehen hier, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Diese Ganzheitlichkeit des Glaubens, die alle Lebensphasen und Lebenszeitspannen unseres persönlichen Lebens betrifft. Der christliche Glaube ist ganzheitlich. Ich möchte dich heute Abend einladen, dass du heute darüber nachdenkst, ob du das wirklich tust. Und ich möchte dich einladen, deinen Glauben tatsächlich ganzheitlich, allumfassend zu verstehen und zu leben. Nicht nur als eine Vertröstung auf das Jenseits. Ganz viele Christen, kein gläubiger Christ würde sagen, ja, mein Glaube, der ist einfach nur eine Vertröstung auf das Jenseits. Aber ganz viele Christen sagen oder denken zumindest oder glauben zumindest, ja, mein Glaube ist vor allem das Ticket in den Himmel. Wenn ich Christ bin, dann habe ich das Ticket gezogen und mit diesem Ticket kann ich irgendwann mal in den Himmel reingehen und dann wird alles gut sein. Ich möchte dich einladen, lass Jesus deine Vergangenheit, deine Gegenwart und deine Zukunft berühren. Ich möchte euch aus dem dritten Kapitel des Philipperbriefs die Verse 13 und 14 vorlesen und euch das wirklich mitgeben als Gottes persönliches prophetisches Wort für dich heute Abend, ganz individuell. Liebe Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Also Vergangenheit und Zukunft. Und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, jetzt, Gegenwart, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Philipper 3, 13 bis 14. Also Kapitel 3 im Philipperbrief, dieses Kapitel zeigt uns, wie man die Vergangenheit hinter sich lässt, wie man in der Gegenwart mit Jesus lebt und wie man auf die Zukunft zustürmt. Das ist, worum es Paulus hier geht. Oder noch knapper gesagt, das Leben als Freunde von Jesus beinhaltet drei Fs. Versucht euch zu merken, heute geht es um drei Fs. Und zwar um Freiheit, Fokus und Freude. Das Freude habt ihr euch schon gedacht, weil das auch Thema unserer Predigtreihe ist. Es geht um drei Fs. Freiheit, Fokus und Freude. Freiheit von deiner Vergangenheit, Fokus im Hier und Jetzt und Freude für die Ewigkeit. Das möchte ich dir heute Abend zusprechen. Wenn du Jesus Christus nachfolgst, wenn Jesus Christus dein Herr und Erlöser ist, dann kannst du deine Vergangenheit hinter dir lassen. Du kannst frei werden von den Dingen deiner Vergangenheit. Ich möchte dir zusprechen für deine Gegenwart. Du kannst eng verbunden mit Jesus leben im Hier und Jetzt. Und ich möchte dir zusprechen für deine Zukunft, dass du dich freuen kannst auf die Zukunft, die Gott dir zusagt und die Gott dir verspricht. Der christliche Glaube ist keine Vertröstung aufs Jenseits. Der christliche Glaube macht aus deinem Leben eine Journey to Joy, eine Reise hin zur Freude, angefangen in deiner Vergangenheit, weiter über deine Gegenwart, bis hin in deine Zukunft, in die Ewigkeit mit Gott. Okay, Jesus schenkt dir Freiheit. Erster Punkt. Lass deine Vergangenheit hinter dir. In Vers 13 schreibt Paulus Folgendes. Eins aber tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Er spricht hier von seiner Vergangenheit. Also das dritte Kapitel vom Philipperbrief beginnt eigentlich damit, dass Paulus eine Warnung ausspricht. Das, was letzte Woche schon in einem mittelschweren Wutausbruch hier auf der Bühne passiert ist, dieser heilige Zorn Gottes über die Irrlehre, ja, geht da gerade weiter. Also Paulus sagt, nehmt euch in Acht vor den Hunden, okay? Nicht sehr politisch korrekt, auch nicht sehr tolerant in der Wortwahl. Er spricht hier von Irrlehrern, die versuchen, die Gemeinde zu infiltrieren mit einer falschen Lehre, nämlich, dass man als Heidenchrist nur wirklich Christ ist, wenn man sich beschneiden lässt und sich an die Gesetze des Mose, an die Ritualgesetze und an die ganzen Opfergesetze und so weiter hält, an die Handwaschungen und so weiter. Und Paulus ist da ziemlich sauer darauf, dass dieser Einfluss in die Gemeinde reinkommt und er sagt, hey, ich war ganz genauso drauf. Ich war ganz genauso drauf. Was genau lässt Paulus zurück? Er zählt es auf. Er sagt, bevor ich Christ wurde, da war ich ganz stolz auf meine Lebensperformance. Ich war ein strenggläubiger Jude. Ich war aus dem Stamme Benjamins. Meine Eltern, meine Großeltern waren alle Hebräer. Ich war Pharisäer, das heißt, ich war ein richtig gesetzestreuer, gläubiger Jude. Ich war voller Eifer für Gott. Ich habe mein Leben komplett Gott gewidmet. Und damals hat Paulus gedacht, dass das ihn gerecht macht vor Gott. Das war seine Vorstellung, dass all die Vorzüge, die er mitgebracht hat, seine Herkunft und all die Leistungen, die er dann noch oben drauf gepackt hat, dass ihn das gerecht macht vor Jesus, vor Gott, Entschuldigung. Mit Jesus hat er nicht so ein gutes Verhältnis gehabt damals. Aber dann, auf dem Weg nach Damaskus, als er Christen zur Hinrichtung ausliefern wollte, versucht hat, die Gemeinde in Grund und Boden zu stampfen, ist ihm jemand begegnet, und zwar der auferstandene Jesus. Und auf einmal, also erstmal ist er blind geworden, ein paar Tage, und dann ist es ihm, Luther hat es schön formuliert, es ist ihm wie Schuppen von den Augen gefallen. Und er hat Jesus kennengelernt. Und er hat sein ganzes Leben bei Null anfangen müssen. Er hat bemerkt, dass er nicht aufgrund seiner Leistung, sondern aufgrund der Gnade Gottes allein gerettet werden konnte. In Vers 8 schreibt Paulus Folgendes. Seinetwegen, also Jesu wegen, habe ich allem, was mir früher Gewinn oder ein Vorteil zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Und später sagt er, es ist nichts anderes als Dreck. Und manche von euch wissen vielleicht, dass das Wort, was hier mit Dreck übersetzt wird, im Griechischen was noch ein bisschen krasseres bedeutet, was ziemlich stinkt und wo man manchmal reintritt und man dann ziemlich sauer auf Hundebesitzer ist. Also alles, auf was ich früher gebaut habe, auf was ich früher stolz war, ist ein großer Scheiß, hat Paulus gesagt. Jesus hat Paulus frei gemacht von seiner Vergangenheit. Nicht nur von dem Negativen, was passiert ist, er hat ja selbst zugegeben, in dem Brief, hey, ich habe nicht nur Gott gedient oder habe versucht, Gott zu dienen, ich habe auch versucht, die Gemeinde zu zerstören. Also auch die Sünden, die in Paulus' Vergangenheit lagen, Jesus hat ihn frei gemacht davon. allem, was ihm früher einmal Wert und Sicherheit gegeben hatte, hat Paulus für Jesus aufgegeben, hat gemerkt, hey, das ist absolut null, es ist nichts wert. Ich kann vor Gott nur bestehen durch Jesus Christus. Ich möchte dich fragen, von welchem Abschnitt deiner Vergangenheit brauchst du Befreiung? Gibt es etwas, wo du heute Abend sagen würdest, ja genau, also wenn, dann brauche ich Befreiung von dieser oder von jener Sache. Vielleicht ist es wie bei Paulus, vielleicht sind es deine Erfolge, auf die du baust, deine Begabungen, auf die du baust, vielleicht die Dinge, die du schon erreicht hast. Du denkst dir, hey, ich bin ein Machertyp. So Leute wie mich, solche Leute braucht es in der Gemeinde. Gott, ich kann dir nur gratulieren, dass du so einen tollen Typ wie mich bekehrt hast. Vielleicht baust du auf Dinge und denkst, es ist sehr viel wert und Jesus steht da und sagt, hey, das bringt dir gar nichts. Musst du befreit werden von der Vorstellung, dass irgendetwas in deiner Familiengeschichte, irgendetwas in deinem Begabungstalentsprofil, in deinem Charakter dich irgendwie retten könnte, dir irgendwie besonders viel Wert und Sicherheit geben könnte. Jesus möchte dich befreien davon heute Abend. Oder vielleicht sind es deine Misserfolge, genau das Gegenteil. Und du denkst dir, hey, ich habe noch nie wirklich etwas gerissen, ich habe es noch nie wirklich geschafft, irgendwie was richtig, richtig gut zu machen. Es gab immer irgendjemanden, der besser war. Na, ehrlich gesagt, es gab immer mindestens 10, die besser waren. Und du denkst dir, hey, Gott kann mit mir überhaupt nichts anfangen. Ich war vielleicht 2 Monate Christ, als ich mich bekehrt habe. An dem Abend wurde gleich ein Jugendkreis gegründet. Das kam mir entgegen und ich war dann jeden Freitag in diesem Jugendkreis. Und ich hatte von nichts eine Ahnung. Ja? Und der Jugendkreisleiter hat irgendwann gesagt, hey Annerle, kannst du dir vorstellen, dass Gott mit dir etwas Großes vorhat? Ich war so 2 Monate Christ, ich wusste noch nicht so genau, wie man so drauf sein muss. Und ich dachte mir, es ist so richtig demütig, wahrheitsgemäß zu antworten. Und ich habe gesagt, nee, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Was soll Gott mit einem wie mir anfangen? Und was dieser Jugendleiter gesagt hat, hat mich umgehauen. Er hat gesagt, das stimmt nicht. Egal wie klein du dich fühlst, egal wie unwichtig, wie jung du dich fühlst oder sonst irgendwas, unerfahren du dich fühlst, Gott kann in deinem Leben wirken und Gott kann durch dein Leben wirken. Das denkst du vielleicht, okay, ja, muss der ja auch sagen, ist ja der Jugendleiter. Aber das hat mich umgehauen. Egal wie alt du bist nicht zu alt. Egal wie jung du bist nicht zu jung. Gott kann dich frei machen von den Misserfolgen, die du erlebt hast. Die werden immer noch real sein, die sind geschehen. Aber Gott kann dich von dem, was dich bindet aus deiner Vergangenheit, was mit deinen Misserfolgen zu tun hat, befreien. Gott kann dich befreien von der Lüge, dass deine Misserfolge dich definieren und dass deine Misserfolge anzeigen, dass du es nie schaffen wirst in deinem Leben. Jesus möchte dich frei machen heute Abend. Oder sind es deine Sünden, die dich gefangen halten? Dinge, die du in der Vergangenheit getan hast, wo du sagst, hey, ich kann es mir nicht verzeihen. Ich habe es so verbockt. Ich komme da einfach nicht drüber, dass ich dies oder jenes getan habe. Oder vielleicht denkst du, hey, Gott kann mir das nicht vergeben, was ich getan habe. Das war so fies und so gemein, das hat so etwas ausgelöst in der anderen Person, zu der ich gemein war. Es hat sowas kaputt gemacht, Gott kann mir das nicht vergeben. Jesus möchte dich frei machen von der Vorstellung, dass irgendeine Sünde in deiner Vergangenheit stärker und größer und mächtiger ist als seine Gnade und seine Liebe für dein Leben. Oder vielleicht hast du schlimme Dinge erlebt, die dich bis heute gefangen halten. Dein ganzes Leben dreht sich um diese schlimmen Dinge, die dir widerfahren sind. Jesus möchte dich frei machen. Er wird es nicht ungeschehen machen, aber kann die Fesseln, die dich binden, aufgrund deiner Vergangenheit sprengen. Das ist, was Jesus tun kann. Das ist sein Business. Paulus sagt sinngemäß, früher habe ich aus meiner Vergangenheit meine Identität abgeleitet. Doch dann kam Jesus und Jesus hat mir eine neue Identität gegeben. Deine Vergangenheit ist nicht dafür gedacht, deine Identität zu stiften. Jesus Christus ist derjenige, der dir eine neue Identität stiften kann. Das möchte ich dir heute Abend zusprechen. Deine Vergangenheit erklärt dich vielleicht, aber sie muss dich nicht definieren. Sie erklärt vielleicht, warum du so bist, wie du heute bist, aber sie muss dich nicht weiter definieren. Du magst vielleicht ein Produkt deiner Vergangenheit sein, aber du musst nicht ihr Gefangener sein. Vielleicht ist alles, was bis heute 21 Uhr am 4. März geschehen ist in deinem Leben, verantwortlich dafür, wie du heute bist. Aber 21.01 Uhr kann der Zeitpunkt sein, wo Jesus Christus dich frei macht und sagt, hey, das ist geschehen, das ist der Grund, warum du heute so drauf bist, wie du drauf bist. Aber du musst nicht der Gefangene, die Gefangene deiner Vergangenheit sein. Kannst du das glauben? Jesus macht dich frei von den Fesseln, die aus der Vergangenheit heraus in deine Gegenwart reichen. Ich möchte dich bitten, einfach nur für 10, 20 Sekunden kurz in dich zu gehen, zu reflektieren. Was gibt es aus meiner Vergangenheit, wovon Jesus mich frei machen möchte? Und dann sprich ein kurzes Gebet zu Jesus und sag zu ihm, Jesus, ich brauche Befreiung von dieser und jener Sache. Wenn es eine Sünde ist, dann sag ein letztes Mal, Jesus, es tut mir leid und ich glaube, dass du mich frei machst von der Schuld und von der Scham. Wenn du in einer Situation bist in deinem Leben, wo du gerade an der Kreuzung stehst und du bist in eine Richtung gelaufen und es ändert dein ganzes Leben gerade, dann sprich jetzt zu Jesus und sag, mach mich frei von dem, was geschehen ist. Die Bibel steht da, aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Jesus ist gekommen, um die Gefangenen zu befreien, um Befreiung zu verkündigen. Es ist ziemlich cool, Christ zu sein, weil man diese geniale Freiheit erleben darf. Ich lade dich ein, das heute mitzunehmen. Zweites F, Fokus. Lebe eng verbunden mit Jesus im Hier und Jetzt. Die Predigtreihe heißt Journey to Joy, eng verbunden mit Jesus leben. Ein Leben mit Jesus bringt dir Fokus. Ich lade dich ein, Jesus im Hier und Jetzt ganz bewusst anzunehmen und mit ihm gemeinsam zu leben. Paulus schreibt in Vers 9, es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Ich wiederhole, es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Stellt euch vor, Paulus, Evangelist für die Völker, hat eine Riesenvision, ja? Er hat ein Movement gestartet. In jeder großen Stadt startet irgendwo eine Hausgruppe, die wird zu einer großen Gemeinde, auf einmal werden da Mega-Churches draus. Das breitet sich aus nach Europa. Dieser Typ, der gerade im Gefängnis sitzt und sich denkt, okay, vielleicht werde ich in den nächsten Tagen hingerichtet. Er spricht auch an dieser Stelle über den Tod. Und er sagt, mein innigster Wunsch ist, mit Jesus verbunden zu sein. Er sagt nicht, ich wünsche mir, dass das alles weitergeht. Oh mein Gott, wenn die mich umbringen, was passiert mit all meinen Leitern, die eigentlich gecoacht werden müssen? Wer wird die gute Botschaft verkündigen? Nö. Paulus ist da sehr viel egoistischer. Der sagt, hey, mein tiefster Wunsch ist, mit Jesus verbunden zu sein. Ach, und übrigens, wenn die mir den Kopf abhacken, das ist die absolut genialste Abkürzung dahin. Mein tiefster Wunsch ist, mit ihm verbunden zu sein. Ich möchte euch jemanden vorstellen, den kennt ihr vielleicht schon, wenn ihr bei uns zu Hause wart. Das ist unser Hund Lotte. Lotte ist ein perfektes Beispiel für einen Christen. Sie hat viele Dinge, die ihr wichtig sind, also zum Beispiel ihr Lieblingsplatz, das ist dieser Sessel hier. Und wenn sie tolerant ist, dürfen wir da auch drauf sitzen. Was ihr auch wichtig ist, sind regelmäßige Mahlzeiten. Kaminfeuer im Winter, fährt die voll drauf ab. Der Lieblingsplatz steht coolerweise neben dem Kaminofen. Und ihr großer Kumpel Samson, unser Opa-Hund, 16 Jahre alt, kann kaum noch laufen, ist ihr auch sehr, sehr wichtig. Aber es gibt eine Sache, die übertrifft auf ihrer Wunschliste alles. Und diese Sache ist meine Frau Jessie. Ihr seht hier ihre Beine und ihre Hand. Und hier ist Lotte. Und das ist, was sie am liebsten macht. Die rennt gern durch die Wiese und hüpft und sucht Mäuse. Die frisst gerne. Manchmal kackt sie bei uns im Garten. Das macht sie auch total gerne. Das kriegen wir auch nicht mehr raus. Also wenn ihr bei uns mal grillt zu Hause, immer gucken, wo ihr hintretet, zumindest außerhalb des Hauses. Aber das Wichtigste ist Jessie. Sobald Jessie den Raum betritt, rennt Lotte los und begrüßt Jessie. Und dann versucht sie nonverbal Jessie dazu zu bringen, auf diesen Sessel zu sitzen. Und dann setzt sich Lotte dahin und legt den Kopf auf ihrem Bein ab. Das ist Lotte. Jessie ist so Lottes Erfüllung aller Träume und Wünsche. Dieser wandelnde Knochen irgendwie so. Kennt ihr vielleicht aus Walt Disney Cartoons, wenn auf einmal eine Person oder irgendeine Sache zu so einem Knochen wird für einen Hund. Kennt ihr diese Cartoon-Szene? Ja schon, ne? Ohne Jessie kann Lotte nicht zufrieden sein. Viele Dinge machen sie zufrieden, aber die einzige Sache, die sie ultimativ und letztendlich zufrieden macht, ist meine Frau Jessie. Ich möchte dich fragen, ob du einen lottemäßigen, fokussierten, leidenschaftlichen, liebevolle Einstellung zu Jesus hast, so wie Lotte zu Jessie. Das ist, was Paulus uns vormacht. Wo er später auch sagt, das hat der Marc nicht vorgelesen, kommt noch nachher. Ich lese es aber nicht vor, wo Paulus sagt, hey, nehmt euch ein Beispiel an mir. Ich lade euch ein heute Abend, nehmt euch ein Beispiel an Paulus. Er sagt, es ist mein tiefster Wunsch, Jesus mit Jesus eng verbunden zu sein. Nehmt ihr ein Beispiel an Paulus oder wenn es nicht geht, zumindest an Lotte. Und habt einen lottemäßigen Glauben, habt eine lottemäßige Liebesbeziehung zu Jesus. Fokus, lebe eng verbunden mit Jesus im Hier und Jetzt. Paulus schreibt in Vers 8, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Er sagt, es ist so unbeschreiblich groß für ihn, Jesus zu kennen, dass ihm alles andere egal ist. Ich möchte Paulus zitieren. Nicht, dass ich schon da bin, aber hey, das ist mein Ziel für mein Leben. Ich möchte als jemand bekannt sein, dessen höchstes Ziel es ist, Jesus Christus besser kennenzulernen, mit ihm eng verbunden zu sein. Ich möchte jemand sein, wenn irgendjemand mal irgendwann auf meine Beerdigung geht, dass darüber gesprochen wird, wie verliebt ich von Jesus war, dass für mich Jesus das Unübertreffbarste war, ihn kennen zu dürfen, die absolut genialste Freude und das größte Geschenk für mich war. Das ist, wo ich hin will. Ich möchte, solange ich hier und jetzt sagen kann, möchte ich eng verbunden mit Jesus leben. Und ich möchte, dass nichts anderes Jesus die Show stiehlt. Ich frage dich, ob das deine Lebenseinstellung ist oder zumindest dein Lebenswunsch. Wenn du diese leidenschaftliche, fokussierte Herzenshaltung im Laufe deines christlichen Lebens vielleicht schon verloren hast, dann lade ich dich ein heute Abend. Tu Buße und kehr um zu dieser ersten Liebe, die du gehabt hast, als du Jesus kennengelernt hast. Ich möchte dich einladen, keine andere Einstellung im Leben zuzulassen, die irgendein anderes Ziel hat, als Jesus kennen zu dürfen, kennen zu wollen, mit ihm verbunden zu sein. Du bist nämlich gemacht für Jesus. Deshalb ist es jetzt auch gerade überhaupt nicht so, hey, du musst jetzt aber Jesus lieben. Das ist ein guter Tipp, weil du auf eine Art und Weise gemacht bist, dass du nur dann glücklich und zufrieden und ruhig werden kannst, wenn du Jesus im Zentrum deiner Aufmerksamkeit hast und wenn du Jesus hast. So bist du gemacht als Mensch. Kolosser 1,16. Alles ist durch ihn und für ihn gemacht. Wenn du dich fragst, was der Sinn und Zweck deines Lebens ist, darf ich dir heute feierlich erklären, Sinn und Zweck deines Lebens ist, dass du ein Geschenk für Jesus bist und dass du dein Leben für Jesus lebst. Durch ihn und für ihn sind alle Dinge geschaffen. Und das griechische Wort, was da steht im Kolosser 1,16, was wir mit alles übersetzen, heißt auf Deutsch alles. Alles ist für ihn geschaffen und es schließt dich mit ein. Du bist für ihn gemacht. Du bist geschaffen, ein Lebewesen mit einer Seele nach dem Ebenbild Gottes, ähnlich Gott. Und du hast eine DNA in dir und einen Mechanismus in dir, dass hier irgendwo, ich weiß nicht, ob du das kennst, kennst du dieses Gefühl der Unzufriedenheit? Bei mir sitzt das hier. Wenn ich den ganzen Tag irgendwie Dinge tue, um mich zu entspannen, ich lese, ich surfe, also im Internet, ich gucke einen Film, ich verbringe Zeit mit meiner Familie, ist mega genial, aber wenn ich abends ins Bett gehe und ich habe nicht mit Jesus Zeit verbracht und ich habe irgendwie nichts von ihm gehört, dann habe ich dieses Gefühl hier im Bauch. Dieses komische Gefühl, dass was fehlt, das hat Gott bei dir auch eingebaut. Und dieses Gefühl, das wirst du haben, solange du nicht Jesus im Zentrum deines Lebens hast. Es gibt eine Sache in dir, die nur zufriedengestellt werden kann durch Jesus Christus, Gottes Sohn. Ich lade dich ein, fokussiert auf Jesus zuzuleben. Ich habe vorhin mit der Theresa, so cool, die Theresa hat gesagt, dass eine Sache, die mich freut, ist, wenn Leute Buchtipps kaufen, die ich gemacht habe. Also Theresa hat gesagt, sie hat von Augustinus die Bekenntnisse gekauft. Und das ist ja dieses sehr lange, sehr coole Gebet. Und ein Satz in diesem Gebet ist, glaube ich, der bekannteste Satz, den Augustinus gesagt hat. Geschaffen hast du uns auf dich hin, o Herr. Und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Du wurdest auf den Herrn hin geschaffen. Und dein Herz wird unruhig sein, bis es ruht in Christus. Ich lade dich ein, Jesus zum Ziel, zum Mittelpunkt deiner Leidenschaft zu machen, deiner Wünsche. Du gehörst zu Jesus und nichts und niemand sonst kann dir Ruhe geben. Also deshalb machst du deinem größten Ziel und zu deiner höchsten Priorität, Jesus Christus besser kennenzulernen. Das ist, was Paulus sagt. Ich will ihn besser kennenlernen, in Vers 8, am Ende. Vers 12 und 14. Ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen. Ich konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Das ist ziemlich kompromisslos. Er sagt, ich setze alles daran, ich konzentriere mich völlig darauf, ich laufe mit ganzer Kraft. Paulus benutzt hier ein Bild von einem olympischen Athleten, der auf einer Bahn läuft. Gut, wir haben gerade die Winterspiele, war gerade Olympiade, jetzt ist der Weltcup. Ja, die sind auf Skiern, aber versucht es euch vorzustellen. Paulus ist auf Langlaufskiern und ist vielleicht Triathlet, hat noch eine Knarre auf dem Rücken, ja, und er fährt Langlauf und der ist absolut fokussiert. Absolut fokussiert. Ihm ist total egal, was links und rechts ist. Er konzentriert sich auf das Ziel und er setzt alles daran, als Erster über die Ziellinie zu gehen. Das ist sein Beispiel, das er wählt, das Bild, das er wählt. Wer von euch treibt regelmäßig Sport? Okay, 4. Und wer von euch hat sich schon mal auf einen Teilmarathon vorbereitet, vielleicht längere Zeit auf einen Wettkampf vorbereitet? Gibt es vielleicht 1, 2 Personen? Mehr als Leute, die regelmäßig Sport treiben. Das ist ein bisschen schizophren, aber gut, ich verstehe schon, ich kann mir vorstellen, wie das ist. Man isst sich einen ganzen, über Weihnachten wird man immer dicker und dann im Mai steht der nächste Teilmarathon an, okay, und dann zumindest funktioniert es bei meinem besten Freund so. Der macht das immer so. Marc. Jeder, der Sport macht, weiß, dass 3 Faktoren untrennbar dazugehören. Und die erwähnt auch Paulus hier in dieser Bibelstelle. 3 Faktoren gehören dazu. Ratet mal, einer von 3. Ihr müsst nicht alle 3 sagen. Was gehört dazu? Ausdauer? Disziplin, Fokus, ja? Natürlich alles falsch. Was Paulus erwähnt und was, glaube ich, essentiell genau die Bausteine sind und auch in der Reihenfolge, sind die 3 Faktoren Leiden, Kraft und Belohnung. Jeder, der sich auf einen Marathon vorbereitet, weiß, es hat was mit Leiden zu tun. Der Körper schwitzt, die Muskeln schmerzen. Schweißtropfen sind die Tränen des Körpers. Schweiß ist Schwachheit, die den Körper verlässt. Aber es ist unangenehm. Ja? Leiden gehört dazu. Was gehört noch dazu? Wenn man trainiert, bekommt man Kraft. Ich habe letztens von einem Freund von mir, der auch heute da ist, habe ich mal den Sixpack bewundert. Ja? Das heißt, man hat nicht nur Leid auf dem Weg, sondern es kommt auch was bei raus, nämlich Kraft. Jetzt fragt sich jeder, wer in HDA hat ein Sixpack? Oh, immer diese ablenkenden Beispiele. Leiden. Paulus schreibt Folgendes. Ich möchte an seinem Leiden teilhaben. Achtung, er sagt nicht, okay, leider muss ich auch dann, wenn ich so lebe, muss ich auch leiden, sondern er sagt, ich möchte an Jesu Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Ich finde es so krass. Paulus sagt, hey, ich möchte mit Jesus leiden, weil ich weiß, das macht mich Jesus ähnlicher. Und Jesus ähnlicher zu werden, ist einfach nur mal extrem, extrem, extrem wichtig für einen Christen. Ein Christ zu sein bedeutet, Jesus ähnlicher zu werden. Was ist dein Ziel für die nächste Woche? Du möchtest Jesus ähnlicher werden. Du musst nicht mit Sandalen rumlaufen, du brauchst kein langes Gewand, Mittelscheitel ist bei mir auch schon kein Thema mehr. Darum geht es nicht, Jesus ähnlicher zu werden in seinem Dienst, in seiner Demut, in seiner Bereitschaft zu leiden für die Botschaft, in der Bereitschaft, diese Botschaft überhaupt zu verkündigen, Jesus ähnlicher zu werden, geduldig zu sein, nächstenliebend zu sein. Das ist, was es bedeutet, Christ zu sein im Alltag. Eugene Peterson hat was Tolles geschrieben, habe ich heute gelesen, in einem Buch, das ich gerne empfehlen kann. Das heißt, ist dieses Buch. Also nicht das Buch, das er geschrieben hat, sondern es geht um die Bibel. Und da schreibt er Folgendes. Es geht nicht darum, mehr zu wissen, sondern darum, mehr zu werden. Es geht nicht darum, einfach Bibel zu lesen, damit ich die Bibelstellen auswendig weiß. Sondern es geht darum, mehr zu werden wie Jesus. Tag für Tag für Tag. Leiden. Das hat nämlich zur Folge, dass wir Dinge aufgeben, Dinge hinter uns lassen. Dass wir nicht mehr jeden Mist uns reinföhnen im Internet. Dass wir nicht bei jeder Lästerrunde mit dabei sind. Dass wir vielleicht sogar in der Lästerrunde eben nicht nur schweigen, so richtig schön christlich einfach nichts sagen, sondern sagen, hey, ich finde es eigentlich nicht so cool gerade. Ich finde es eigentlich eher uncool, dass wir jetzt gerade ablästern über die und die Person. Das bringt Leiden mit sich. Wahrscheinlich werden deine Kollegen dich nicht steinigen, aber sie werden dich auch nicht so richtig cool finden und werden in Zukunft über dich lästern. Bist du bereit zu leiden für Jesus? Für seine Prinzipien und Werte? Ich möchte dir eine Frage stellen. Was ist es, dass du aufgeben musst, damit du Jesus ähnlicher werden kannst? Was ist es, dass du aufgeben musst, damit du ihn besser kennenlernen kannst? Ich habe letzte Woche gefragt, da ging es um das Mimimi in Dankeschön zu verwandeln und ein Challenge, mal 2 Wochen lang auf der Arbeit nicht zu motzen. Und ich habe gefragt, wer ist bereit, das zu tun? Und es gingen ungelogen 3 Hände hoch. Und ich dachte mir, okay, wir leben in der Gnade, aber es kann doch wohl nicht wahr sein. Ist kein Mensch im Haus des Herrn bereit, mal 2 Wochen lang nicht zu motzen? Ist das möglich? Ihr müsst nicht eure Hände hochhalten, aber ich möchte es euch extrem ans Herz legen, die Bibel ernst zu nehmen und es in eurem Alltag umzusetzen. Bist du bereit, Dinge aufzugeben und zu leiden? Okay, leiden. Kraft ist das Zweite. Paulus schreibt in Vers 10, ich möchte die Kraft, mit der Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Spricht hier Paulus von einem täglichen Lifestyle der Wunder und der Zeichen? Ja, vielleicht, aber eigentlich sitzt Paulus gerade im Gefängnis und sagt, die Kraft, die Jesus auferweckt hat, die werde ich demnächst ganz schön nötig haben. Dann werde ich nämlich tot sein und dann brauche ich dringend Totenauferweckung. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erleben. Gott sei Dank, ist das Leben als Christ nicht in erster Linie ein Leben des Leidens. Gott sei Dank ist das Leben als Christ, ein Leben mit Jesus, ein Leben der Kraft. Durch die Kraft, die er uns schenkt, können wir alle Dinge tun. Wo steht es? In der Bibel. Ah, dankeschön. Und es heißt nicht, hey, ich kann jetzt vom Hochhaus springen und ich werde wie Superman fliegen und alle werden sich zu Gott bekehren. Paulus spricht in diesem Kontext von, hey, manchmal bin ich arm und ich habe nichts zu essen und manchmal habe ich richtig viel zu essen. Manchmal bin ich mit dem Schiff untergegangen, manchmal bin ich einfach ganz sicher an Land gekommen. Manchmal hat man mich ausgepeitscht und gesteinigt und manchmal haben sie mich in Ruhe gelassen. Ich kann alle Dinge durch den, der mich stark macht. Das Leben als Christ, wenn wir Jesus nachfolgen, ist ein Leben der Kraft. In guten, in schlechten Zeiten. Und zwar nicht nur ein wenig Kraft. Oh, bitte Gott, schenk mir Kraft. Wenn ich zu den Achtern in Englisch gehe, ich fühle mich manchmal wirklich sehr schwach. Und ich gehe so rein und denke mir, oh, bitte, ich möchte einfach nur nicht ausrasten müssen. Ist nicht übertrieben. Und ich denke mir, hey, ich brauche einfach nur Kraft, um zu überstehen irgendwie, ohne wirklich die Nerven zu verlieren. Weil da sind Leute drin, die möchte ich manchmal einfach gerne umarmen. Aber die Kraft, von der Paulus hier spricht, ist eine Kraft, die viel mehr ist als einfach nur eine über die Runden kommen Kraft. Eine Kraft, die die Toten auferweckt. Eine Kraft, die Jesus Christus Leben geschenkt hat. Nicht wie Lazarus ein paar Jahre und dann ist er wieder gestorben. Oh, ich habe es doch gewusst, er stirbt dann am Ende doch. Jesus wurde auferweckt und er lebt immer noch und immer noch und immer noch und immer noch und immer noch. Diese Kraft steht für dich bereit. Gott hat Totenauferweckungskraft für dich, für deine Ehe, für die Beziehung mit deinem Sohn, mit deiner Tochter, für deinen Körper, für deine angstgeplagte Seele. Brauchst du Totenauferweckungskraft in deinem Leben momentan? Brauchst du diese Kraft? Gehst du durch eine Krise durch? Geht dein Partner vielleicht durch eine Krise durch? Wo Gott in seiner Kraft wirkt, müssen Ängste und Sorgen fliehen. Also Paulus sagt, wir sollen uns ausstrecken. Und ich kann da jetzt noch weiter drüber erzählen, aber ich glaube, die meisten hier im Raum, die machen das schon. Ihr streckt euch aus nach Jesus. Ihr wollt mehr von Jesus erleben. Ich muss euch nicht überzeugen, weil die meisten, die ich kenne, seid Christen und ihr wollt einfach Jesus nachfolgen. Aber du bist vielleicht frustriert, weil du immer wieder mal stolperst und fällst. Stell dir vor, der Langläufer, der olympische Athlet, der Goldmedaille gewinnen möchte und fällt ständig auf die Schnauze. Die ganze Welt schaut zu. Die Kameras laufen. Er sieht bescheuert aus. Du bist da in deiner Loipe, sag mal in oder auf der Loipe, ich bin nicht so ein Langlauf-Fan. Und du denkst dir, hey, ich will wirklich und ich bin ja auf dem Weg aufs Ziel, aber mich haut's immer wieder auf die Schnauze. Ich bin so frustriert. Ich habe das Gefühl, ich krieg's nicht hin. Und wenn ich es dann nicht hinkriege, dann kommt vielleicht noch einer und erzählt mir, hey, das hast du aber jetzt nicht hingekriegt. Und du bist einfach nur gefrustet. Wisst ihr, was ich mir vorstelle, was ein Läufer ganz schön frustriert? Wenn er irgendwo rennt und kein Schwein guckt zu und feuert ihn an. Ich bin einmal einen Teilmarathon mitgelaufen. Boah, Seniorentempo. Das war dieser SAP-Marathon und dann gibt es diese Strecke von Mannheim nach Ludwigshafen, diese ewig lange Brücke. Wenn man auf der fährt, ist es voll okay, aber wenn man die joggt, dann hört die nicht auf. Und da war kein Mensch. Da war bloß ein Reporter von Radio Regenbogen, der hat schon 200 Meter, bevor ich an ihm vorbeikam, hat er mit dem Megafon mich ausgelacht. Oh, jetzt kommen die langsam. So, war nicht sehr motivierend. Über diese Brücke zu joggen ist absolut frustrierend, weil kein Mensch da ist, der dich anfeuert. Und dir geht es vielleicht genauso. Du bist frustriert von deinem Lauf, weil kein Mensch da ist, der dich anfeuert. Wäre es nicht genial, wenn mehr Menschen da wären, die dich anfeuern? Wenn du sagst, hey, das wäre richtig cool. Weniger Leute, die mich auf die Fehler hinweisen und mehr Leute, die mich anfeuern, ermutigen, wenn ich mal hinfalle. Dann möchte ich dich einladen, selber so ein Anfeuerer zu sein. Selber ein Ermutiger zu sein. Erzähl doch mal deinen Minigruppenpartner, welche Fortschritte du bei ihm siehst. Okay, du willst es gerade wieder erzählen, was alles nicht so gut gelaufen ist, aber darf ich dir sagen, seit 2 Jahren sitzen wir zusammen, jede zweite Woche. Ich finde total genial, wie sich das bei dir, wie das und das sich bei dir entwickelt hat. Werden Anfeuerer. Ermutigt einander in den Hausgruppen. Geht offen und ehrlich mit euren Niederlagen um. Hey, keiner hat es gesehen, aber mich hat es voll auf die Fresse gehauen diese Woche. Aus der Loipe raus. Leute, es war total ätzend. Könnt ihr vielleicht für mich beten, dass ich nächste Woche besser in der Spur bleibe? Seid offen und ehrlich zueinander und feuert die Leute an, die offen und ehrlich zu euch sind und erzählen, was nicht so gut läuft. Und andersrum, hey, wenn es mal gut läuft, dann erzähl es doch bitte auch. Erzähl, was du mit Gott erlebst. Ermutigt einander. Hält einander leidenschaftlich und fokussiert mit Jesus zu leben. Wir können Kanäle sein für diese toten Auferweckungskraft von Gott zu den anderen. Auch so können wir Jesus besser kennenlernen. Miteinander. Also, Athleten erleben aber nicht nur Leid, sie erleben auch nicht einfach nur Kraftzuwachs durch Training, sie erleben auch eine Belohnung. Und zwar, wenn sie diesen Wettkampf laufen und wenn sie über die Ziellinie kommen und wenn alle jubeln und wenn das Blitzlichtgewitter losgeht und die Konfettibombe gezündet wird. Das ist, glaube ich, das eher bei HDH an Silvester. Das machen wir, ne? Benni, danke. Es gibt auch eine Belohnung, da sind wir beim dritten F. Wir haben Freiheit von der Vergangenheit, wir haben Fokus im Hier und Jetzt und es gibt Freude für deine Zukunft. Alles wird gut. Vers 14 schreibt Paulus Folgendes. Ich renne, um den Siegespreis zu bekommen. Okay, ist ein vernünftiger Typ. Ja? Der rennt nicht ohne Ziel, er rennt, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Also am Ende des Wettrennens, am Ende der Journey to Joy, steht der Siegespreis. Falls du es noch nicht gewusst hast, du bekommst eine Belohnung am Ende. Du bekommst einen Preis. Das ist ziemlich cool. Was ist der Preis? Die Teilhabe an der himmlischen Welt. Du wirst eines Tages mit Gott zusammen sein. Und er wird nicht dein Richter sein, sondern dein liebender Vater. Ohne Ängste, ohne Sorgen, stell dir das mal vor. Ohne Sünde, pure Freude. Jetzt bist du in einem Zustand als Christ, du kannst nicht sündigen. Also du bist in der Lage, auch mal nicht zu sündigen. Wenn du bei Gott sein wirst, dann ist es anders. Dann heißt es, du kannst nicht sündigen. Übrigens auch von Augustinus. Eines Tages wirst du teilhaben am Himmelreich. Und nichts wird mehr zwischen dir und der Freude stehen. Nichts wird mehr zwischen dir und Gott stehen. Vers 11. Du wirst von den Toten auferstehen. Der Tod ist nicht die Endstation deines Lebenszuges. Der Tod ist einfach nur ein Übergang. Du wirst mal aussteigen aus dem Zug. Und dann wird nicht einfach bloß ein schwarzes Loch sein, in das du reinfällst. Du wirst die Treppe hochgehen. Du wirst über den Zug drüber laufen und wirst woanders rauskommen. Es ist ein Übergang. Vers 21, da sagt Paulus, Jesus wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Eines Tages wird dein Herz aufhören zu schlagen und du wirst die Augen zumachen, du wirst die Augen aufmachen und Jesus macht zzzzt, wumm, keine Ahnung, was das für Geräusche sind. Und Jesus wird deinen Körper umwandeln. Und du wirst nicht mehr deinen alten, hoffentlich alten, wenn du stirbst, deinen alten, vielleicht mit Krebszellen durchwanderten oder vielleicht von einem Laster zermatschten Körper mehr da haben, sondern du wirst auf einmal einen neuen Körper bekommen, einen, wie Jesus ihn hat, einen verherrlichten Körper, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Keine Ahnung, was das heißt. Also in der Offenbarung, da sehen wir Jesus mit weißem, strahlenden Haar und die Augen, die strahlen so und er hat so ein krasses, flammendes Schwert in der Hand und seine Füße strahlen wie Bronze. Irgendwas Abgefahrenes wird auf einmal dein Körper sein. Du wirst nie wieder ein Laserschwert brauchen. Also brauchst du jetzt auch nicht, aber du wirst mal einen Körper bekommen von Jesus, der die Herrlichkeit Gottes widerspiegelt. Und alles, was jetzt gebrechlich ist, Brille, Haarausfall, komische Gerüche wird Vergangenheit sein. Mega nice, finde ich. Kein Verfall, keine Krankheit. Darauf kann man sich freuen. Ich freue mich da schon mehr drauf jetzt als vor 20 Jahren, weil vor 20 Jahren war ich unbesiegbar und mein Körper war aus Stahl. Und jetzt ist alles nur noch Gummi und sehr zerbrechlich, mittlerweile jetzt schon. Ja. Ich möchte dir heute Abend zusagen, was auch immer du gerade Schlimmes durchmachst, es ist alles nur für eine gewisse Zeit. Das gilt für jeden Einzelnen hier im Raum. Mein Freund David Midwood hat immer gesagt, Anderle, it's only for a season. Es ist nur für eine gewisse Zeit. Egal, was du durchmachst, egal, was Negatives irgendwann in deinem Leben geschieht, es wird alles nur für eine gewisse Zeit sein. Und am Ende wird für die, die an Jesus dranbleiben, alles gut werden. John Piper sagt Folgendes, egal wo du gerade bist, wenn du Gott liebst, liegt das Beste noch vor dir. Wenn du Gott liebst, wirst du bei ihm ankommen und es wird dein größtes Glück sein. Ich möchte dich einladen, diese Predigt mitzunehmen mit den drei Fs. Freiheit von deiner Vergangenheit, Fokus im Hier und Jetzt, Freude in alle Ewigkeit und das zu reflektieren diese Woche. Und ich möchte dich einladen, ganz bewusst zu sagen, Herr Jesus, ich möchte einen ganzheitlichen Glauben leben. Ich möchte nicht nur an die Zukunft denken, ich möchte auch nicht nur im Hier und Jetzt kleben und ich möchte auch nicht nur einfach zurückblicken. Ich möchte als Christ genau das machen, was Paulus sagt. Bewusst hinter mir lassen, was war. Mit aller Kraft, mit allem Fokus, mit allem, was ich bin, möchte ich hier und jetzt dich suchen und ich möchte in Zukunft den Siegespreis erlangen. Ich bete noch mit uns. Jesus, vor Anbeginn der Zeit warst du ausersehen als das Opferlamm, das für unsere Sünde sterben wird. Und dein Wort sagt auch, vor Anbeginn der Zeit waren wir berufen, waren wir erwählt, den Glauben zu empfangen, deine Kinder zu werden. Herr, ich bete für unsere Vergangenheit. Herr, du warst schon mit uns in dieser Vergangenheit, als wir noch nicht an dich gedacht haben, als wir noch nicht dir gefallen wollten, als wir noch nicht deine Kinder waren, als wir noch nicht dich als Herrn und König gesehen haben. Und damals hast du schon gewirkt in unserem Leben. Ich bitte dich, dass du uns frei machst von den Dingen, die da waren. Und frei machst von den Effekten, die noch aus der Vergangenheit in unsere Gegenwart wirken. Mach uns frei. Herr, ich bete für unsere Gegenwart. Gib uns Fokus. Gib uns diese Leidenschaft, die Paulus hatte. Gib uns diese lottemäßige Liebe für dich, Herr. Lass uns alles daran setzen, dir ähnlicher zu werden. Alles daran setzen, in der Loipe zu bleiben. Schenk uns Leidenschaft für dich. Schenk uns Hingabe für dich, Herr. Und Gott, ich bete für unsere Zukunft. Führe uns sicher über die Ziellinie. Lass uns diesen Marathon zu Ende laufen. Herr, wir können noch gar nicht erfassen, was es alles bedeutet. Wie soll es sein, wenn wir einen neuen Körper haben? Wie soll das sein, wenn wir mit dir sind? Wie soll das sein, wenn wir nicht mehr sündigen können? Das können wir uns nicht vorstellen. Es ist viel zu groß. Und Paulus sagt es auch. Es ist so unübertreffbar groß, dich zu kennen und das, diese Zukunft zu haben. Herr, aber hilf uns, einen Blick auf die Ewigkeit zu richten. Und unser Leben im Licht dieser Ewigkeit, dieser Freude, die bei dir wartet, zu leben. Wir brauchen dich, Herr. Amen.